Sponsorinfo.
Hallo ihr Lieben. Bevor es gleich losgeht mit der Folge, haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch. Oder besser, einen kleinen Denkanstoß von unserem Sponsor MSD Tiergesundheit.
Genau, und zwar geht's schlicht und ergreifend darum, dass ihr euch einmal ganz grundsätzlich darüber Gedanken macht, wie ihr eure Fellnase ganzjährig vor Flöhen und Zecken schützt.
Die Blutsauger haben zwar gerade Hochsaison, aber wegen des Klimawandels gibt es sie mittlerweile ja schon das ganze Jahr. Zecken zum Beispiel können schon ab 4 Grad aktiv werden und Flöhe, ja, die sind sowieso das ganze Jahr über da.
Mit den Temperaturen steigt leider auch das Risiko einer von Parasiten übertragenen Erkrankung. Bei Hunden geht das von der quälenden, juckenden Flohspeichelallergie bis hin zu gefährlichen Infektionskrankheiten wie Borreliose oder auch Babesiose, die sogenannte Hundemalaria.
Das beste Mittel dagegen ist immer noch Vorbeugen. Und da haben die Tierarztpraxen nun Gott sei Dank verschiedene Mittel und Möglichkeiten, euren Hund das ganze Jahr zu schützen. Darum meine Empfehlung. Sprecht einfach mit eurer Tierärztin oder eurem Tierarzt darüber, wie ihr euren Liebling das ganze Jahr über zuverlässig vor Parasiten schützen könnt und lasst euch da einfach beraten.
Das war's schon.
Das war's schon.
Na dann, los geht's mit der Hunderunde.
Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
Gleich in der Folge hört ihr Tierarzt Kirjan, den uns unser Sponsor MSD vermittelt hat. Vielen Dank dafür. Ihr Lieben, es ist wieder soweit. Eine neue Hunderunde steht an. Und Lisa, wir haben uns jetzt 3 Wochen nicht gesehen. Wie schön war dein Urlaub?
Natürlich nicht so schön, weil du nicht dabei warst, Mareike. Nein, es war schon schön. Ich habe eine Erkenntnis ganz privat für mich und meinen Mann gezogen, dass wir doch auch mal den Hof verlassen müssen, dass wir unsere Tiere und unser Heim wirklich sehr doll lieben, aber wir müssen auch mal raus. Besonders ich muss mal raus und mal alles stehen und liegen lassen. Das ist auch aber eine gute Erkenntnis und wir haben uns Hunde angeguckt und ja.
Gibt es da was zu erzählen?
Ach, da gibt's was. Also wir haben uns einfach für eine Rasse entschieden. Wir haben uns die dann doch 1-2 Mal angeguckt und sind, wie sagt man so schön, heiß wie Frittenfett, dass dieser kleine Pöks, weil es wird definitiv ein Welpe, irgendwie im Frühjahr bei uns einziehen wird.
Sehr, sehr schön.
Jetzt müssen wir noch einen Zaun bauen, weil unser Zaun, ich meine, du kanntest ja unseren Zaun, der war ja mal gar nicht ausbruchssicher und die Großmutti hat das ja auch nie in Frage gestellt, dass man einfach weglaufen kann. Das hat die halt im Leben nicht gemacht. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass dieser kleine andere Wauz das durchaus mal testen würde. Von daher,
ja,
werden wir wohl erstmal unter die Zaunbauer nochmal gehen.
Ja, gut. Ist, denke ich, nicht verkehrt.
Ja, sicher ist sicher. Mareike, wie war denn dein Urlaub?
Ja, mein Urlaub fing erstmal nicht ganz so schön an. Denn leider ist direkt zum Start des Urlaubs die liebe Daska verstorben.
Ja.
Das kam sehr, sehr plötzlich, konnte man nicht so wirklich ahnen und von daher war das ein nicht so ganz schöner Start in den Urlaub und war dann auch echt erstmal sehr schmerzhaft.
Das glaube ich.
Aber sie ist 11,5 geworden, also sie hat auch ein Alter erreicht als Schäferhund. So, das ist schon auch ganz stattlich. Klar, geht immer älter, aber das war auf jeden Fall schlimm, aber ich kann inzwischen auch darüber reden, ohne Tränen zu bekommen und von daher, man erinnert sich, wie du so schön gesagt hast, dann doch immer an die positiven Sachen und die Zeit, die man miteinander verbracht hat und nicht an das Ende.
Ja, und es dauert, ne? Und man hat gute, man hat schlechte Tage, das kann ich nun auch sagen.
Das kann ich auch sagen, ja.
Und mal tut's gut, Bilder anzugucken, mal tut's nicht so gut, Bilder anzugucken, das ist auch tagesformabhängig. Und da ist nichts richtig und nichts falsch. Das muss ganz alleine für dich passen. Ich habe dir viel privat geschrieben, das muss ich hier nicht wiederholen. Nee. Von daher ist das, glaube ich, alles okay. Und
Lisa, scheiße. Ist mal aus dem heiteren Himmel gefallen.
Ja, ich war ziemlich schockiert.
Ja, ich auch, tatsächlich. Aber gut.
Hatte auch so 1-2 Tränchen im Auge.
Ja, ja.
Obwohl ich das gar noch nicht mal persönlich kannte. Ja, auch nur von Bildern und von deinen ganzen Erzählungen. Das war schon, ist hart. Ist hart.
Das stimmt. Aber ja, das gehört eben leider auch dazu. Aber der Urlaub, der wurde dann noch sehr schön. Ich war ja auch bei einer Freundin in Österreich. Die hat da geheiratet. Also ich bin tatsächlich ein paar Tage rausgekommen. Aber ich habe auch die Erkenntnis für mich gefasst, 5 Tage sind zu kurz.
Okay, wie lange musst du weg?
War schon so eine Woche, glaube ich.
Okay.
Vor allen Dingen, wir sind ja mit dem Auto angereist, das heißt, es waren ja nicht mal fünf Tage so, ne? Also es waren am Ende irgendwie nur so, wenn man es dann hochrechnet, nur so vier knapp. Ein Tag kannst du ja für Auto jeweils draufrechnen. Mit
Na, und Österreich ist halt ja nun wirklich auch nicht um die Ecke, ne?
Nee, aber wir sind ganz gut durchgekommen. Also das Hinfahrt hat super geklappt, Rückfahrt, naja, aber so ist das halt auf den deutschen Autobahnen.
Hattet ihr einfach viel Zeit, euch was Schönes zu erzählen?
Aber wir haben einen Podcast gehört.
Habt ihr etwa unseren Podcast gehört?
Nein, natürlich nicht.
Oh mein Gott. Mein Gott, das wäre jetzt perfekte Werbung gewesen.
Ja, aber wir sollen ja ehrlich sein, Lisa, ne? Also von daher.
Ja. Wir haben was hörst du?
Ja, da auf der Rückfahrt haben wir viel True Crime gehört.
Mhm.
Und Wissenspodcasts haben wir gehört.
Mhm. Oh, bist du jetzt noch schlauer als vorher?
Nee, alles schon wieder vergessen.
Okay. Schade, uns hättest du jetzt hier mal was Besten geben können.
Nee. Lieber nicht. Wir bleiben lieber bei deinem Hundewissen und.
Toll.
Ja, das ist doch gut.
Ja, das ist gut. Aber ich dachte, du könntest auch mal was Spannendes erzählen.
Ja, nee.
Nee.
Das will doch hier gar keiner hören im Hunde-Podcast.
Na, das bezweifle ich.
Naja, gut. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr auch mal was anderes hören wollt.
Ja, vor allem von Mareike.
Aber was ich noch vergessen habe, ich wollte mich nochmal für die ganzen lieben Nachrichten bedanken, die ihr natürlich geschrieben habt. Zu dem Tod von Daska. Das war sehr, sehr schön. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Auch wenn ihr einfach nur ein Herz bekommen habt. Das Herz bedeutet genauso viel, wie ihr es eben seht. Und manchmal fällt es mir dann auch nicht so leicht, so viele Worte zu finden. Von daher war das sehr, sehr toll, dass ihr das gemacht habt und habe mich da sehr, sehr drüber gefreut.
Und ja, man kann es auch als verflixtes Ja hinstellen, weil nun Nala und Daska beide und auch ziemlich dicht hintereinander tatsächlich gegangen sind. Aber Mareike und ich haben schon gesagt, die sitzen da oben jetzt irgendwo, machen schon mal eine Teeparty, essen Kuchen. Wir wollten uns ja nochmal zum Erdbeerkuchen verabreden eigentlich. Ja. Das machen die jetzt einfach schon mal.
Ja, ich habe Daska auch gesagt, sie ist ja eigentlich nicht so mit anderen Frauen.
Hm.
Bei Nala soll sie eine Ausnahme machen, habe ich gesagt.
Naja, die Großmutti wird ihr schon Bescheid sagen. Ja. Nein, also ja, klar ist das irgendwie komisch und dass es uns beide jetzt so dicht hintereinander trifft, aber es schweißt irgendwie auch nochmal mehr emotional zusammen und
ja.
Es soll so sein und das ist hart, aber es kommen genauso schöne, viele tolle Momente.
Genau. Ihr Lieben, wir starten jetzt mit der neuen Folge und wir sind mal wieder nicht allein. Wir haben heute einen Gast bei uns. Das ist der liebe Kirjan von MSD Tiergesundheit. Schön, dass du da bist, lieber Kirjan.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich heute mit dabei habt. Ich freue mich sehr.
Kirjan, magst du mal unseren Hörerinnen und Hörern verraten, was du eigentlich so genau da machst und vielleicht auch ein bisschen von dir erzählen, ob du selber einen Hund hast?
Gerne. Also ich bin grundsätzlich Tierarzt, ich habe Tiermedizin studiert und bin bei MSD aktuell im Marketing tätig. Also ich gucke quasi, wie wir da unsere Lösungen anbieten können. War aber davor jahrelang im Feld unterwegs und habe da die tierärztliche Fachberatung gemacht. Das heißt, ich war bei ganz vielen Tierarztpraxen, habe die beraten, habe mit denen Schulungen gemacht gemeinsam. Das war eine tolle Zeit. Habe da also auch viele Praxen in Deutschland kennenlernen dürfen. Das war ganz schön. Und ich habe selber auch einen Hund, einen Rhodesian Ridgeback, der mittlerweile 4 Jahre alt ist, der Hugo.
Der Hugo. Oh. Oh, sehr schön. Ich mag Hugo, den Namen.
Ist ein schöner Name.
Ne? Ja, viel schön. Mag ich sehr.
Ja. Wir hatten uns erst, weil die meisten Ridgebacks haben ja so einen typisch afrikanischen Namen, ist ja eine afrikanische Rasse. Und wir dachten dann irgendwie, das ist eigentlich so was Kurzes. Und Hugo, das hat uns auch irgendwie gleich gefallen. Und es passt auch sehr gut zu ihm jetzt im Nachgang.
Naja, das ist sehr, sehr gut. Lisa, du hast ja gesagt, Rasse ist schon entschieden.
Mhm.
Darfst du die schon verraten? Willst du sie schon verraten?
Ja, eigentlich kann ich schon sagen. Also bei uns wird ein deutscher Wachtelhund einziehen.
Ein deutscher Wachtelhund?
Und jetzt sagt jeder, was ist ein deutscher Wachtelhund? Ja, zu Recht. Ist sehr unbekannt. Die Rasse ist eine Jagdhunderasse. Mhm. Steffen ist ja Jäger und der soll auch tatsächlich mit zur Jagd kommen. Und deswegen muss es ja in irgendeiner Form tatsächlich ein Jagdhund sein, weil in Deutschland sind da die Richtlinien doch sehr straff.
Okay.
Es darf nur ein Hund auch Jagdhund werden oder ein jagdlich geführter Hund werden, der auch als Rasse ein Jagdhund ist.
Mhm.
Auch wenn das sicherlich viele andere Hunderassen auch könnten. Das sind ja nun mal auch gewisse Sachen, die, denke ich, auch viele andere Hunde mitbringen. Das geht aber nicht und deswegen haben wir uns eben für eine ganz spezielle Hunderasse entschieden, haben da sehr viel drüber nachgedacht, haben sehr viel geredet, sehr viel diskutiert, weil wer jetzt mal gucken wird, deutscher Wachtelhund und daneben sich mal die Großmutti vorstellt, denkt sich, wie kann das passieren? Das weiß ich selber auch noch nicht.
Ich müsste eigentlich jetzt auch mal googeln nebenbei, wie das denn auch, wie denn ein deutscher Wachtelhund aussieht.
Also der ist kleiner, zierlicher, hat langes Haar, hat Schlappohren und ist ein Solojäger und geht halt gerne auf die Solojagd und stöbert gerne.
Sehr hübsch, finde ich. Hat ein bisschen was von einem Cocker Spaniel, oder? Also so halt nur in Braun halt, finde ich.
Ja, nee, die Ohren sind längst nicht so lang.
Ja, aber so hat man vielleicht eine Vorstellung von der Größe auch her.
Ja, die sind auch größer. Also, okay. Aber ja, vielleicht in die Richtung. Ein bisschen Flat-Coated Retriever, sagen auch manche. Aber am ähnlichsten ist es tatsächlich zum Münsterländer.
Ja, stimmt.
Der Münsterländer kommt dem eigentlich am nächsten. Zumindest so optisch. Die Farbe passt dann auch wieder nicht. Aber ja. Ja,
aber sehr hübsch. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr
ich
gespannt.
Auch.
So, aber jetzt zurück zu Kilian. Denn Kilian ist natürlich aus einem ganz bestimmten Grund heute mit in dieser Runde, denn wir wollen tatsächlich mit euch mal ein bisschen uns auf diese kleine Reise durch die Tiergesundheit eures Hundes begeben. Und ich würde sagen, das klingt nach einem Plan, oder ihr zwei?
Sehr gut klingt das.
Absolut.
Ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal mit dem allerkleinsten und vor allen Dingen mit auch dem lästigsten und vielleicht nervigsten, was dem Hund so begegnen kann in Sachen Tiergesundheit. Und zwar bin ich da mal auf Parasiten gestoßen. Und Kilian, was sind denn überhaupt Parasiten?
Ja, also eigentlich ist Parasiten ein sehr weit gefasstes Thema. Am Ende sind es alles Lebewesen, die sich irgendwie, in der Meinung parasitär quasi, also einen Nutzen aus dem Wirt, also in unserem Fall jetzt hier unseren Hunden und auch häufig Katzen natürlich, ziehen. Das kann sein, dass das dem Hund gar keinen Schaden macht, also dass die da wirklich quasi einfach so nebenbei mitleben. Aber leider gibt es auch ganz viele Parasiten, die entweder durch die reine Anwesenheit oder dadurch, dass sie eben auch Krankheiten übertragen können, leider den Tieren auch schaden können.
Lisa hatte Nala mal Parasiten. Was für welche?
Also glücklicherweise, toi, 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 hatte sie nur einmal einen Floh. Gut, von Zecken, glaube ich, brauchen wir nicht sprechen. Ne? Unzählig viele. Ja, das war, glaube ich, so das Prägnanteste, was, glaube ich, die meisten da draußen von euch auch kennen, was euer Hund vielleicht auch schon mal mit nach Hause gebracht hat. Der Tiger hat auf jeden Fall auch gerade einen Floh zu Besuch oder auch mehrere Flöhe zu Besuch. Das ist unangenehm, ne? Also für das Tier ist das unangenehm, aber auch für die Menschen kann das eben sehr unangenehm sein, ne? Weil wenn der Wirt natürlich grundsätzlich das Tier ist, springen die ja auch auf uns Menschen über und das kann natürlich dann schon echt nervig sein.
Wie sieht's bei Hugo aus, Kilian?
Bei Hugo sieht's tatsächlich ganz gut aus. Das Schöne ist, der Ridgeback hat ja ein sehr kurzes Fell.
Das stimmt,
heißt, man sieht alles sehr schnell und er ist natürlich aber auch vor allem, also vielleicht kann man nochmal grundsätzlich unterscheiden bei den Parasiten. Es gibt ja Parasiten, die von außen auf dem Tier sind. Das sind die sogenannten Ektoparasiten. Dazu zählen eben die Zecken und Flöhe, von denen wir gerade gesprochen haben. Aber zu den Parasiten zählen ja auch die Endoparasiten. Das sind also die, die im Tier sind. Das sind meistens irgendwelche Würmer zum Beispiel, die im Darm sitzen oder auch in anderen Organen, die man dann gar nicht so leicht sieht und auch nicht so häufig Symptome haben, zumindest am Anfang. Das heißt, der Hugo hat vielleicht auch schon mal einen Parasiten gehabt, von dem ich noch gar nichts gewusst habe. Mm. Aber es ist natürlich ganz wichtig, ihn dann möglichst frei davon zu halten.
Das stimmt. Ja, das hatte auch mal Flöhe, beziehungsweise Sally hatte auch Flöhe. Also wir wissen nicht, also wir hatten auch eine Katze. Wir wissen nicht so ganz, wer von den beiden damals
der Übeltäter war.
Der Übeltäter
ja,
war.
Der Ursprung war. Ja.
Und es angeschleppt hat. Aber was natürlich dann auch klar war, war, okay, nee, müssen beide natürlich behandelt werden, weil geht ja nicht anders sonst.
Ja.
Ja. Aber natürlich Zecken irgendwie hatten auch beide ohne Ende. Aber ansonsten war es das Gott sei Dank auch.
Würmers.
Also nicht mitbekommen, wenn dann.
Nala hatte glücklicherweise auch nie, also soweit ich es eben mitbekommen habe, toi toi toi, auch nie Wurmbefall.
Ja. Warum sind denn Parasiten so problematisch, Kian? Ein bisschen hast du ja schon verraten. Vielleicht kannst du ja nochmal ausholen und es ein bisschen ausführlicher darstellen.
Ja, also man unterschätzt es immer so ein bisschen, weil ihr habt es selber schon gesagt, ja natürlich hatten die ganz viele Zecken. Da ist ja leider dann jede einzelne Zecke potenziell schon eine Gefahr für das Tier. Das ist leider so, das muss man so sagen. Also am Ende kann man immer sagen, okay, was macht der Parasit selber durch seine reine Anwesenheit oder dass er halt eben das Tier sticht oder beißt, eben je nachdem, welcher Parasit es ist. Das alleine kann ja schon unangenehm sein. Meistens entsteht dann vor allem beim Floh natürlich der Juckreiz, das wir alle kennen. Ich glaube, wenn wir an einen Flohbefall denken, haben wir automatisch so einen kratzenden Hund irgendwie vor unserem inneren Auge.
Ja, und das juckt einen selber auch, finde ich, immer schnell.
Ja. Das ist tatsächlich so. Das sieht man auch, finde ich ganz spannend. In der Praxis ist meistens so, dass ein Zeckenbefall, das ist sowas ganz Normales. Also da schämt sich jetzt keiner für oder irgendwie, da sagt man, der Hund ist draußen, der Hund kriegt Zecken, so ungefähr. Beim Flohbefall, obwohl das auch potenziell jedes Tier treffen kann, sind da die Leute immer sehr pikiert darüber. So, mein Hund hat Flöhe. Nein, wir sind doch ein sauberer Haushalt, so ungefähr. Da vergessen die Leute immer, dass das auch noch so, es hat nichts mit der Hygiene zu tun. Man kann noch so viel sauber machen zu Hause. Das Tier kann potenziell immer Flöhe bekommen. Und das heißt, das ist die eine Gefahr. Das ist, sage ich mal, meistens unangenehm. Mhm. Auch das kann viel, viel Stress und Unwohl sein für die Tiere bedeuten. Aber das eigentlich Gefährlichere ist dann am Ende, dass diese Parasiten auch Krankheiten übertragen. Das heißt, wenn wir jetzt mal vielleicht bei der Zecke bleiben, weil da ist es deutlich relevanter als beim Floh. Floh bedingt auch Krankheiten, aber die Zecke leider mehr und leider auch schwerwiegendere Krankheiten. Mhm. Es ist so, dass eben diese Krankheitserreger, das können ganz verschiedene sein, also das können Bakterien sein, das können Viren sein, das können auch andere Parasiten wiederum sein, oder auch Einzeller zum Beispiel, dass die dann beim Stich, also man sagt tatsächlich der Zeckenstich, man liest häufig
Biss.
Zeckenbiss, aber ja, es ist genau genommen ein Stich, die haben also so einen richtigen Rüssel, wo sie sich dann reinbohren in die Haut, dass da Krankheiten übertragen werden können, die symptomfrei sein können. Also der Hund hat die quasi, trägt die Erreger, aber wird nie krank. Es gibt aber auch viele Krankheiten, wo der Hund sehr schwer dran erkranken, leider bis zu versterben kann dann.
Was sind denn das so für Krankheiten? Weil ich habe mir tatsächlich noch mal so ein paar einzelne Parasiten rausgesucht, auf die wir noch mal ein bisschen genauer gucken können. Natürlich die Zecke auch, aber vielleicht kannst du ja mal so einen groben Abriss machen, was da so für Krankheiten bei rumspringen können, leider.
Ja, also vielleicht mit einem der bekanntesten, weil wir es auch bei uns Menschen kennen, bei der Zecke, ist die Borreliose. Ja, ich glaube, das sagt uns auch allen was. Mhm. Das ist so ein Beispiel für eine Erkrankung, die beim Hund eher seltener zu Symptomen führt.
Ah, okay.
Also es gibt da, spannenderweise, es gibt da Studien, wo man mal Antikörper bei verschiedenen oder vielen Hunden gemessen hat. Das heißt, man misst sozusagen, ob das Immunsystem auf diesen Erreger reagiert hat.
Mhm.
Da haben tatsächlich so, je nach Studie, also circa 30% der Hunde in dieser Studienpopulation hatten Antikörper gegen Borrelien. Das heißt, die sind irgendwann mal, früher oder später, mit diesen Borrelien in Kontakt gekommen. Wenn man jetzt
Crazy.
Aber im Gegensatz dazu stellt...
Schon viel, oder?
Genau, es ist eigentlich sehr, sehr viel. Und wenn man dann mal in die Klinik oder in die Praxis geht und guckt, wie viele klinische Borreliosefälle hat man, dann sind es sehr, sehr wenige. Und es gibt sogar Experten, die sagen, also eine klinische Borreliose, also dass der Hund Symptome zeigt, gibt es fast gar nicht. Das heißt, das ist so eine Erkrankung, die beim Hund zwar auftritt eben, aber keine Krankheitssymptome macht. Im Gegensatz zu uns Menschen. Also da, hier bei uns möchte ich da nicht desensibilisieren, sondern bei uns ist es eine sehr, sehr relevante Krankheit, die sehr häufig zu Symptomen führt bei Menschen. Und Borrelien sind Bakterien. Und dann gibt es auch noch, wenn wir jetzt in die andere Ecke gehen, von den Krankheitssymptomen her, gibt es die Babesien. Babesiose klingt sehr ähnlich, Borrelien und Babesien. Das sind diesmal Einzeller. Und das sind Einzeller, die von der Zecke übertragen werden und die dann beim Hund die roten Blutzellen, also die Erythrozyten, befallen und die zerstören. Das heißt, es ist dann eine Blutarmut, die dadurch verursacht wird, mit den ganzen Folgen, die dann leider auch mitunter, vor allem natürlich, wenn das Tier dann nicht behandelt wird beim Tierarzt, aber auch leider bei Tieren, die behandelt werden schon, je nachdem, wie schwer es ist, die dann leider versterben können aufgrund dieser Blutarmut.
Ist das nicht auch dieses Hundemalaria?
Genau.
Ja,
das ist,
ne?
Hunde, nennt man auch so, wie sagt man im Volksmund, Hundemalaria, weil Malaria tatsächlich auch Einzeller sind. Es ist nicht 100% korrekt, weil Malaria wird ja von Mücken übertragen und die Babesiose von Zecken und auch von dem Krankheitsablauf ist es ein bisschen anders, aber das ist ein Begriff, dem kann man was anfangen, sag ich mal, und es ist auch leichter auszusprechen als die Babesiose.
Das stimmt. Haben wir uns auch schon schwer getan. Also ich bin immer Fan von einfachen Wörtern, die ich gut aussprechen kann.
Und ja, Definitiv.
Ja, von daher. Ich habe mir aufgeschrieben, auf jeden Fall die Würmer, dass wir uns vielleicht erstmal praktisch, du hattest, glaube ich, gesagt, das sind die Endoparasiten, weil die in den Organen leben, habe ich mir gemerkt. Und auch aufgeschrieben, zugegebenermaßen. Also gespickt habe ich gerade auch noch. Aber vielleicht können wir ja ein bisschen mal auf die Würmer schauen, was die eigentlich so im Körper des Tieres machen, wann der Hund Symptome zeigt und was das für Symptome sind und vor allen Dingen auch, was wir dagegen tun können und wie die überhaupt reinkommen in den Hund.
Genau, also das ist tatsächlich, es gibt sehr viele verschiedene Würmer, die auch auf sehr viele verschiedene Arten leider in den Hund kommen können. Also prinzipiell ist es immer so ein bisschen, man kann unterscheiden, wo die Würmer am Ende landen. Das heißt, sind es Magen-Darm-Parasiten, sitzen sie also im Magen-Darm-Trakt des Hundes, sitzen sie vielleicht am Ende in der Lunge des Hundes, dann sind das Lungenwürmer, also das ist dann leicht zum Herleiten. Und es gibt aber auch die sogenannten Herzwürmer, die kennt man dann, wenn man mal auf Reisen geht, vor allem dann eben in wärmere Länder. Die werden nämlich auch von Mücken übertragen, tatsächlich die Herzwürmer. Und die sitzen dann im Herzen bzw. in den Herzgefäßen. Und je nachdem, wie viele da sitzen, kann das leider auch tödlich enden. Deswegen kann man. Wenn man da einmal eintaucht.
Ja, dann will man seinen Hund gar nicht mehr rauslassen, ne? Ja. Naja, gut. Aber wir wollen ja aufklären, von daher machen wir heute die Aufklärungsarbeit.
Genau, das heißt, eigentlich kann man es, um das mal so ein bisschen zu pauschalisieren, sagen, da, wo der Wurm dann am Ende sitzt, sieht man auch die Symptome. Das heißt, wenn der im Herzen sitzt, sieht man eher Symptome, die vielleicht typischer für eine Herzerkrankung sind, dass die husten zum Beispiel, dass die irgendwie so ganz schlapp sind. Wenn die aber im Darm sitzen, kann es sein, dass man da gar nichts sieht. Also zum Beispiel Bandwürmer, die sieht man fast selten, ganz selten, dass man da, dass der Hund irgendwelche Symptome hat. Was man manchmal sieht, was man vielleicht auch so kennt, ist, wenn die auf dem Popo rumrutschen, die Hunde, dieses Schlitten fahren, was man so kennt. Das kann für einen Bandwurmbefall sprechen, weil dann die Bandwürmer Richtung Ende des Hundes wandern und da kann es sein, dass sie da zu Irritationen führen, was den Hund dann dazu bringt, auf dem Hintern rumzurutschen.
Boah, mich juckt das einfach überall. Ja.
Lisa kratzt sich schon die ganze Zeit.
Ich glaube, ich habe auch einen Wurmbefall.
Ja, ich glaube, danach muss Lisa erstmal duschen gehen, nach dieser Aufzeichnung.
Ja, genau, das kann ich euch nicht verübeln.
Ja.
Ja. Am Ende ist es wichtig, dass man halt eben weiß, wo kommen diese Würmer vor. Also diese Parasiten, die eben im Magen-Darm sitzen, die kommen natürlich ganz normal bei uns. Also auf der Hundewiese, im Park, wie auch immer, kann sich der Hund die holen. Dann beispielsweise aber diese Herzwürmer, die kriegt er bei uns in Deutschland noch nicht. Wir haben ja Klimawandel leider, das heißt, das kann sich auch ändern, dass die Mücken auch bei uns vorkommen. Aber noch ist das in Deutschland nicht der Fall, sondern eher dann eben Italien, Spanien, Frankreich und so weiter, wo man sich die dann schon holen kann.
Okay, und wie können wir unseren Hund dagegen schützen?
Da ist vielleicht, das wird sich wahrscheinlich jetzt auch bei den anderen Parasiten durchziehen, das Wichtigste ist, dass man einfach regelmäßig bei seinem Tierarzt ist, bei seiner Tierärztin und da abcheckt, was los ist. Das heißt, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Der Tierarzt kann auch genau einschätzen, wie ist denn das Risiko für das einzelne Tier. Das heißt, man macht ja heutzutage nicht mehr pauschal, wie jedes Tier kriegt immer das Gleiche, sind alle Tiere gleich, sondern man guckt, okay, wie wird der Hund gehalten? Wird er zum Beispiel, wie in deinem Fall, jagdlich dann geführt? Das ist natürlich auch ein wichtiger Unterschied. Ist er viel mit anderen Tieren, Artgenossen zusammen? Kommt er vielleicht regelmäßig in der Hundepension und so weiter und so fort? Das sind alles Risikofaktoren, die eben das erhöhen können, die Gefahr für Würmer. Und dann kann man eben im Tierarzt gemeinsam entscheiden, okay, wie macht man das? Macht man entweder regelmäßige Entwurmung, das heißt, die kriegen dann ein Mittel, was potenziell die Würmer abtötet, die in dem Tier sind, oder macht man eine Kotuntersuchung, das heißt, man sammelt dann Kot von mehreren Proben und untersucht die dann, ob da Parasiten drin sind und entwurmt dann eben, wenn man welche findet. Da ist natürlich die Gefahr, dass jede Probe ist ja immer nur am Ende eine Stichprobe. Das heißt, ich habe nie eine hundertprozentige Sicherheit, obwohl ich da jetzt quasi nichts sehe drin, ist das auch das, was wirklich im Tier vor sich geht oder ist da vielleicht was, was ich jetzt in der Probe nicht gesehen habe, aber trotzdem hat das Tier irgendwelche Endoparasiten.
Lisa hat mich das vorhin gefragt, weil sie Angst hatte, dass ich ihr diese Frage stelle.
Und jetzt stellst du sie mir.
Ja, jetzt natürlich. Stell ich sie dir. Und zwar wollte ich wissen, ob du zufällig weißt, also so eine grobe Schätzung, wie viele Parasitenarten es bei uns in Deutschland gibt.
Ich bin nämlich besonders gut im Schätzen, deswegen hätte ich bestimmt richtig gelegen. Ja.
Das ist ganz schwer zu sagen, weil man natürlich auch immer, sprechen wir jetzt von allgemein, also alle Tiere, alle Menschen und so weiter, dann sehr, sehr viele.
Dann
oder
sehr, sagen wir
nur Hund und Katze.
Dann sagen wir mal nur Hund und Katze. Sehr viele.
Also ich weiß auch keine genaue Zahl, aber tatsächlich würde ich, also mindestens mal über 100. Ob es bis zu 1000 reicht, weiß ich nicht, aber ich glaube so im guten dreistelligen Bereich würde ich jetzt mal sagen.
Hättest du auch gesagt, Lisa?
Klar, klar. Natürlich.
Weiß ich doch.
Genau geschätzt.
Ja, richtig. Ganz genau so hätte ich es geschätzt. Ganz
ja,
genau.
Ich bin mir da auch ganz sicher, dass du das ganz genau so gut hingekriegt hast.
Genau.
Ja. Wollen wir uns mal ein bisschen genauer den Einzeller angucken? Da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht kannst du ja nochmal die Charakteristika des Einzellers ein bisschen weiter ausweiten.
Ja, es ist eigentlich immer ähnlich wie bei den Würmern. Wo kommen die Würmer vor? Wo ist Risiko? Ist eben auch natürlich die Gefahr, dann sich solche Krankheiten zu holen, dort, wo die Überträger, da sagt man eben Vektoren in dem Fall, also ein Vektor ist ein Überträger einer Krankheit, der selber aber nicht mit der Krankheit zu tun hat sozusagen. Das heißt, es trifft eben auf Zecken, Flöhe etc. zu, die übertragen diese Krankheiten, erkranken aber selber nicht dran. Und dort, wo eben der Überträger, also in dem Fall die Zecke vorkommt, dort finde ich dann natürlich auch Hunde, die diese Krankheit haben. Oder wenn Hunde sich dort aufhalten, kriegen sie dann diese Krankheiten. Und in dem Fall ist es jetzt bei den Babesien eine bestimmte Zeckenart in Deutschland, nämlich die sogenannte Wiesenzecke. Die erkennt man ganz gut, weil die im Gegensatz zu anderen Zecken, die ja meistens irgendwie so braun, grau sind irgendwie am Ende, dass die so ein sehr weiß marmoriertes Rückenschild hat. Also der Rücken von der ist so ganz typisch. Jetzt können alle mal nach dem Wachtelhund die Wiesenzecke eintippen.
Ja. Ich mach das mal nebenbei. Du erzählst weiter, ich mach mal nebenbei die Wiesenzecke.
Also man erkennt sie dann eigentlich ganz gut. Und diese Wiesenzecke überträgt eben die Babesiose oder diese Babesie. Vor ein paar Jahren oder vor ein paar Jahrzehnten eigentlich fast schon, hat man diese Wiesenzecke nur an einzelnen Punkten in Deutschland gefunden. Da war die noch nicht so weit verbreitet. Also wenn man da so eine Karte gesehen hat, dann wäre das so ein Streuselkuchen gewesen, dass überall so kleine Punkte gewesen wären.
Ist mittlerweile so ein bisschen Leopardenlook auch, ne?
Ja, genau, so ein bisschen. Genau, so Marmor, marmoriert, ja. Leopardenlook könnte man auch sagen. Ja, das kommt ganz gut hin.
Okay.
Und mittlerweile hat sich diese Zecke enorm verbreitet, sodass man die mittlerweile schon in jedem Bundesland gefunden hat bei uns.
Mhm.
Das heißt, die nimmt enorm zu. Und es gibt ja da ganz viele Forscher auf dem Bereich, die dann auch sich angucken, wie wird sich denn das Klima bei uns weiterentwickeln? Das kann man ja so Vorhersagenmodelle treffen. Und legen das dann quasi übereinander mit den Zeckenvorkommen und können dann so eine Vorhersage machen. Und da sieht man, dass diese Zecken sich noch weiter ausbreiten werden bei uns.
Woher kommen die Wiesenzecken ursprünglich?
Es gibt da verschiedene Stämme, sage ich mal. Es gibt einen Stamm, der kommt so Ecke Ungarn, sage ich mal, her. Und einen aus Frankreich. Und die überlappen jetzt quasi bei uns so ungefähr, kann man sagen. Und breiten sich immer weiter bei uns aus, weil natürlich es wird immer wärmer. Die Zecken fühlen sich immer mehr, immer länger im Jahr und immer mehr bei uns wohl. Und das ist in dem Fall halt wirklich dramatisch, weil das die einzige Zecke bei uns in Deutschland ist, die diese Krankheit überträgt.
Mhm.
Weil die natürlich jetzt flächendeckend vorkommt, dann kommt am Ende auch diese Krankheit leider flächendeckend bei uns vor. Und das sieht man schon in Gebieten, wo die sehr viel vorkommen. Das ist vor allem Ecke Berlin-Brandenburg.
Mhm.
Wenn man da in Tierarztpraxen ist, die sagen wirklich, sie haben wöchentlich leider Babesiose-Fälle.
Oh, krass.
Bei Tieren.
Mhm.
Also wirklich sehr, 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 sehr gehäuft. Und wenn man jetzt quasi dann in die Zukunft blickt und sagt, okay, die Zecke wird sich noch weiter ausbreiten, und wenn man das dann vielleicht auf ganz Deutschland irgendwann hat, dann ist das wirklich leider erschreckend, wenn man das so sieht.
Hattest du schon mal bei dir irgendwie in der Hundeschule irgendwie so einen Fall, dass du das mitbekommen hast, Lisa?
Nee, bei mir in der Hundeschule tatsächlich nicht direkt, aber meine Mama hat letztens erzählt, dass in der Heimat ist sie spazieren gegangen und hat eine Frau getroffen und dieser Hund ist an, sie sagte nämlich auch Hundemalaria erkrankt.
Mhm.
Und 7 Tage später war der Hund tot. Oh Gott. Ja, also das ging wohl rucki zucki und die sind aus dem Urlaub gekommen, meine ich mich aber zu erinnern. Also der muss das anscheinend irgendwie mitgeschleppt haben. So genau kann ich mich an die Geschichte auch nicht erinnern und ich glaube, alle Infos wusste sie jetzt auch nicht, aber da hat sie nur gesagt, dass das richtig krass gewesen sein soll. Mhm. Also wirklich ein Worst-Case-Beispiel.
Ja, das stimmt. Eine Schätzung von dir auch noch. Wie viele Zeckenarten haben wir denn so in Deutschland?
Auch sehr viele, aber ich sag mal so, die bei uns jetzt für unsere Hunde und Katzen relevant sind, sind so, ich sag mal, so fünf wichtigsten, sage ich mal, die einfach sehr häufig vorkommen.
Welche sind das?
Zum einen der gemeine Holzbock, also Holzbock kennt man ja auch, das ist mit die häufigste Zeckenart in Deutschland und eigentlich in ganz Europa, die sehr häufig vorkommt, die auch gerne auf uns Menschen geht übrigens. Also wenn wir mal eine Zecke haben, ist die Chance groß, dass es so ein Holzbock ist. Dann haben wir eben diese Wiesenzecke, über die wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben. Dann gibt es noch die Igelzecke, die, wie der Name schon sagt, eigentlich mehr auf den Igel geht. Aber wenn dann auch mal der Jagdhund zum Beispiel den Kopf in den Igelbau steckt, dann kann er auch mal eine Igelzecke kriegen.
Mhm. Wie sieht die aus? Also muss ich auch mal googeln.
Die ist so relativ hell, also die ist so fast schon so weißlich vom Körper her.
Ah, okay. Kannst du dann ja gut erkennen wahrscheinlich. Findest du dann gut, Lisa. Oh ja, stimmt, die ist echt sehr weißlich.
Ja, und dann gibt es noch die braune Hundezecke. Die ist tatsächlich, oder Gott sei Dank, bei uns in Deutschland noch nicht heimisch, in dem Sinne, dass sie normal von uns vorkommt, sondern die ist auch eher, die mag es noch eher ein bisschen wärmer. Also die kommt auch eher, so wie die Mücken quasi, in den südlicheren Ländern, Mittelmeerregionen und so weiter vor. Und die heißt, der Name ist wirklich Programm, weil die heißt braune Hundezecke, weil sie ist A, braun, okay, das ist einfach. Und B, heißt die Hundezecke, weil bei allen anderen Zeckenarten, die ich gerade genannt habe, ist es so, es gibt ja verschiedene Stadien von den Zecken. Also es gibt die schlüpfen aus den Eiern, das sind dann die sogenannten Zeckenlarven. Dann saugen die einmal Blut, dann entwickeln sie sich weiter zu den sogenannten Nymphen, saugen nochmal Blut und dann entwickeln sie sich weiter zu den erwachsenen Zecken. Und bei den anderen Zeckenarten ist es so, dass diese Jugendstadien eher auf kleineren Säugetieren, so Mäuse etc., was man so in Wald und Wiese quasi findet, gehen und eher die erwachsenen Tiere, die erwachsenen Zecken dann auf größere Säugetiere wie uns Menschen oder unsere Hunde und unsere Katzen. Und diese braune Zecke, da ist wirklich, zieht sich der Name durch, weil jedes dieser Stadien immer auf den Hund geht und die auch sehr eng an den Lebenszyklus des Hundes angepasst sind. Das heißt, bei den anderen Zeckenarten ist der Hund, der über die Wiese läuft, mehr so ein Zufallsfund, dass die sagen, hey, cool, dich nehme ich quasi mit. Aber die Braunhundzecke, die lebt dann auch meistens in der Nähe des Hundes, also in unseren Wohnungen, im Zwinger, wenn es sowas gibt und so weiter. Da findet die sich dann, ist also sehr eng beim Hund.
Okay.
Die gibt es aber Gott sei Dank bei uns noch nicht standardmäßig. Wird aber gerne mal aus dem Urlaub auch
mitgebracht, auch, ne?
Mal mitgebracht, genau.
Wo kommt die so eher her?
Eher so Südeuropa, Mittelmeerregion, okay. Wo es halt noch ein bisschen wärmer ist, da findet man die. Das Fiese ist, um euch noch mehr Albträume Nacht mitzugeben, die ist so ein bisschen, also ich hatte gesagt, die sitzt ja quasi in der Umgebung des Hundes.
Ja. Yeah.
Und es gibt da wirklich Fälle, das kann man auch mal googeln, wenn man möchte, aber auf eigene Gefahr, dass die wie so Kakerlaken wirklich in jeder Ritze sitzen. Da gibt es Bilder. Wenn man den Bilderrahmen von der Wand genommen hat,
oh, nein.
Wie so in so einem Rechteck quasi die schwarzen Punkte sitzen.
Oh Gott, Kian. Gott, ich werd mich duschen nach dieser Folge. Ich werde die Wohnung komplett putzen. Oh Gott, das ist ja ganz schlimm. Naja, gut. Aber wir haben ja gesagt, wir klären heute auf. Also müssen wir da alle durch. Und vielleicht findet ihr die Folge ja auch sehr, sehr interessant und sehr spannend. Trotz dieser vielleicht kleinen Krabbelfiecher, die auch wirklich eklig sind. Können wir ja auch sagen. Also Zecken brauchen wir ja nun alle nicht. Jetzt haben wir vier. Du hast gesagt, es gibt fünf. Welche gibt es noch?
Es gibt noch eine, die ist, sag ich mal, so ein bisschen ein Spezialfall. Die sogenannte Riesenzecke oder Hyalomma-Zecke. Mhm. Die ist in dem Fall ein Spezialfall, weil sie A, eine sehr exotische Zecke ist, die erst seit kurzem, also 2019 war das sehr viel in den Medien und immer mal wieder findet man einzelne Zecken von denen, weil die sind eigentlich, kommen bei uns gar nicht vor. Die kommen eher so aus dem afrikanischen Bereich. Mhm. Und die landen tatsächlich über Zugvögel bei uns. Das heißt, die reisen mit den Zugvögeln zu uns und setzen sich dann bei uns ab. Und ich hatte schon gesagt, die wird auch Riesenzecke genannt, weil die wirklich circa 5-mal größer ist als so ein gemeiner Holzbock. Wenn man den jetzt vielleicht so ungefähr vor Augen hat, wie so eine normale Zecke, ist und die ist deutlich größer.
Oh Gott, ich finde die schon groß, wenn die sich vollsaugen. Ja, oh Gott.
Die ist auch deutlich größer.
Vielleicht hätten wir eine Triggerwarnung geben sollen vor dieser Folge.
Könnt ihr ja noch einbauen.
Ja.
Diese Holzbock und Wiesenzecke sind Lauerjäger. Das heißt, die sitzen irgendwo auf dem Grashalm, warten, bis jemand vorbeikommt und springen dann quasi auf. Diese Hyalommazecke ist ein aktiver Jäger. Das heißt, die läuft dir hinterher. Und die wird so schnell wie eine Maus ungefähr.
Eine schnell wie eine Maus? Okay, Jan, ich glaube, wir brauchen
Hilfe.
Lisa schüttelt die ganze Zeit den Kopf, sie kratzt sich überall.
Boah, nee, wirklich.
Guckst du dir das gerade an?
Ja.
Oh ja, schön.
Das ist einfach.
Die Riesenzecke habe ich extra nicht gegoogelt.
Zum Selbstschutz.
Ja.
Liebe Leute, wenn ihr jetzt abschalten müsst, ich kann es verstehen.
Es ist ja aber schon auch sehr spannend.
Also natürlich, aber ich glaube, jeden da draußen, den krabbelt und kribbelt es jetzt.
Ja.
Und das ist halt, man weiß das ja eigentlich auch, dass es Zecken gibt und jeder kennt die und jeder hat die schon gesehen. Aber wenn man so mal noch bewusster drüber nachdenkt, dann bah.
Mhm.
Bah.
Ja, schon, ja, es kribbelt überall, ja. Ja, es kribbelt einfach. Naja, gut. Okay, die fünf sind es also, die so am meisten, sage ich mal.
Überleg dir mal so schnell wie eine Maus.
Ja, eine Maus ist, das ist richtig flott, ey.
Ja.
Da habe ich ja gar keine Chance mehr.
Stell
ja, gut, ein bisschen schneller. Wobei, also Mäuse sind schon auch.
Wie schnell ist wohl so eine Maus?
Weiß ich nicht, muss ich auch mal googeln. Wie schnell ist eine Maus, Kian, weißt du das?
Also ich kann dir keine kmh-Angabe geben, aber wenn man sich so eine Maus, die so aus dem Loch zischt, quasi sich vorstellt, so schnell sind die Zecken auch.
Wie hat man das rausgefunden?
Also man hat kein Wettrennen veranstaltet zwischen Maus und Zecke.
Ja gut, also
aber es gibt,
ich habe rausgefunden, eine Maus ist circa 12 kmh, das schaffe ich wohl auch noch. Also vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn es drauf ankommt.
Wenn die Zecke hinter dir herlaufen, siehst du, dann rennst du.
Also das ist zumindest die erste Angabe. Ne? Und da steht grundsätzlich, je größer ein Tier, desto schneller kann es laufen. Da muss die Riesenzecke aber auch schon echt groß sein. Ein Wolf übrigens so bis zu 60
km/h. Ja, das sind Sprinter.
Ja.
So, also die können einmalig so schnell laufen, sind aber dann grundsätzlich Ausdauerläufer. Und laufen dann natürlich nicht mehr so schnell, aber einmalig sind das Sprinter und können halt richtig, richtig schnell werden.
Und Tiger übrigens 48.
Ja, der ist auch schnell. Wir sagen immer, der fährt mit seinem Moped vorbei, weil der so schnell rast. Der wird irgendwann auch mal geblitzt. In der 30er-Zone. Bei uns ist doch auf dem Dorf, wir sind so 30er-Zone. Irgendwann kriegen wir bestimmt so ein Bild geschickt, wie Tiger auf seinem Moped vorbeifährt.
Auch sehr gut. Ach ja. Wir haben jetzt schon über einige Krankheiten gesprochen, die Zecken übertragen können. Hast du vielleicht noch ein paar, die jetzt vielleicht nicht so üblich sind, aber auf die man sich vielleicht, du hast es auch schon mehrfach angesprochen, auf die wir uns vielleicht auch leider Gottes in der Zukunft vielleicht ein bisschen drauf einstellen müssen?
Also das, ich sag mal so, das Gute ist, dass die Zeckenarten, die wir jetzt hier bei uns haben, das schon relativ gut bekannt ist, welche Krankheiten sie übertragen. Das Problem ist aber, dass die sich halt enorm ausbreiten. Das heißt, wir müssen uns prinzipiell von diesen Zeckenarten ausgehend nicht auf viele neue Krankheiten einstellen, aber dass sie halt deutlich häufiger vorkommen.
Okay.
Das andere Thema ist, wo vielleicht diese Hyalommazecke, diese Riesenzecke zum Beispiel für ist, dadurch, dass es bei uns immer wärmer wird, kann es auch sein, dass eben solche neuen Zeckenarten vorkommen, die dann potenziell ganz exotische Krankheiten übertragen, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten.
Mhm.
Die für den Hund gefährlich sein können, aber die natürlich auch für uns Menschen am Ende gefährlich sein können.
Am Ende ja, wahrscheinlich.
Ja. Also das muss man leider so sehen, ja.
Okay, aber du sagst erstmal sozusagen, in Anführungsstrichen nenne ich es mal ein bisschen Mini-Entwarnung, es wird jetzt nicht sofort die wildesten neuen Krankheiten geben, sondern erstmal das, was wir schon kennen, halt nur häufiger.
Ja, also wenn ich jetzt darüber spreche, auf was ich mich einstellen sollte und für was ich mich auch schützen sollte, beziehungsweise meinen Hund, dann sind es eben diese Krankheiten, die wir jetzt gerade genannt haben. Also vor allem die Babesiose ist für mich Platz 1, ganz weit führend, mit der Wiesenzecke. Und wenn wir von diesem Holzbock sprechen, dann gibt es die sogenannte Anaplasmose. Das sind auch wieder Bakterien, die zwar nicht ganz so schnell und ganz so häufig tödlich enden wie die Babesiose, aber auch schwere Erkrankungen machen können beim Hund. Leider der Unterschied ist, dass die Anaplasmose sind Bakterien. Das heißt, bei Bakterien kann man Antibiotika einsetzen, die in der Regel dann auch sehr gut wirken. Das ist also, sag ich mal, da so eine leichte Entwarnung, was nicht heißt, dass ich provozieren will, dass mein Hund solche Kranken hat. Aber da kann man recht gut in der Regel therapieren. Bei der Babesiose ist das Problem, dadurch, dass es diese Einzeller sind, gibt es da gar nicht so viele Wirkstoffe, die man einsetzen kann. Es gibt nämlich tatsächlich nur einen Wirkstoff, den man gegen diese Babesien einsetzt. Und der ist auch leider nicht ganz so, das sind keine Kaugummis, die, sage ich mal so, die man da nimmt, sondern die Therapie selber kann auch schon Nebenwirkungen machen beim Tier.
Okay, was genau ist das? Kannst du das ein bisschen noch ausführen?
Das ist, am Ende ist es ein Medikament, was quasi diese Babesien abtötet. Ganz einfach gesagt. Das heißt, es sind dann Spritzen, die der Hund bekommt, und dann werden hoffentlich die Babesien abgetötet, und damit ist dann auch die Symptomatik besser, hoffentlich, mit der ganzen Zusatztherapie. Und das ist aber auf jeden Fall was, wo ich sage, das will ich eigentlich in jedem Fall vermeiden, weil A, Medikament macht selber schon potenziell Nebenwirkungen, ist also auch nicht ganz so eine leichte Therapie. Dann kann es trotzdem sein, dass der Hund, obwohl ich therapiere, auch versterben kann. Also darauf muss ich mich immer einstellen. Und der Weg dahin ist auch nicht ganz so toll für das Tier. Also es sind dann wirklich Tiere, die auch in manchen Fällen intensiv medizinisch behandelt werden müssen. Und das ist jetzt der wenigst wichtige Faktor, aber ich will ihn trotzdem mal nennen, das kostet natürlich auch alles Geld am Ende. Also so eine intensivmedizinische Betreuung über mehrere Tage. Ich hatte vorhin gesagt, es macht eine Blutarmut. Das heißt, es kann auch sein, dass das Tier eine Blutspende benötigt. Das kostet richtig Geld. Deswegen ist es aus all den Gründen ganz, ganz wichtig, dass man nicht die Krankheit therapiert, sondern überhaupt die Übertragung verhindert. Und da sprechen wir eben von den Zecken und dass man die Zecken quasi behandelt und nicht die Erkrankung, die sie übertragen.
Da schauen wir gleich mal drauf. Ich würde gern noch von dir wissen, wir wollen ja niemandem heute Angst machen, aber wir haben jetzt schon viel über diese Krankheiten gesprochen und gerade auch die Babesiose.
Ja.
Also Hundemalaria. Vielleicht kannst du mal ganz kurz schildern, welche Symptome da sind, wenn der Hund den Stich von der Zecke hat, nicht Biss. Habe ich ja heute gelernt.
Ja, genau, ganz wichtig. Also das ist immer abhängig von der Erkrankung. Bei der Babesiose kann es wirklich sehr schnell gehen, dass die Tiere sehr schlapp werden, dass die Fieber bekommen, was so wirklich dann schon ganz typisch ist, wenn die so sehr blasse bis hin sogar gelbliche Schleimhäute bekommen. Also da kann man dann quasi mal die Lefze hochziehen, dann sieht man ja das Zahnfleisch. Wenn das schon so ganz hell ist oder gelblich wird, dann ist schon Alarmstufe Rot auf jeden Fall. Das ist so ganz typisch. Oder auch was sein kann, dass eben auch Blut im Urin ist. Dass quasi die Abbauprodukte von diesem zerstörten Blutkörperchen im Urin landen. Das wäre dann auch noch natürlich so ein recht typisches Bild für die Babesiose. Aber es kann auch leider sehr unspezifisch sein. Also der Hund einfach schlapp ist, Fieber hat, nicht mehr aufstehen will, solche Sachen.
Okay, aber auf jeden Fall dann immer ein Indiz, um den Hund zu schnappen und ab zum Tierarzt, ne?
Definitiv, vor allem, wenn er eben in der Vergangenheit viele Zecken hatte. Also wenn ich weiß, ich war mit dem vor einer Woche unterwegs und der hatte 50 Zecken irgendwie während meines Spaziergangs und dann nächste Woche ist er dann ein bisschen schlecht drauf, dann lohnt es sich da vielleicht schon mal mindestens ein Auge drauf zu haben, aber auf jeden Fall lieber früher zum Tierarzt als später zum Tierarzt zu gehen.
Jetzt hast du ja eben gerade gesagt, dass der viel wichtigere Punkt ist, die Zecken zu bekämpfen in dem Sinne. Wie gehen wir das denn als Hundehalter an?
Ja, das ist ein heiß diskutiertes Thema, würde ich sagen, das Thema Parasitenschutz, ein bisschen wie Ernährung, das sind ja immer so die Hot Topics.
Kannst du ein Lied von singen, Lisa?
Ja, ich würde noch Halsband oder Geschirr hinzufügen. Das ist genauso ein oder Flexileine oder normale Leine, da kann man sich ordentlich in die Brennnesseln setzen.
Na gut, ja. Dann bin ich mal gespannt, in welche Brennnesseln sich jetzt Kilian setzt.
Genau. Nee, also zum einen ist es so, dass wir tatsächlich jetzt schon ganz häufig gesagt, den Klimawandel haben. Und das sieht man ganz deutlich bei den Zecken. Früher hat man immer von dieser Zeckensaison gesprochen. Das war dann meistens Frühjahr, bis dann eben so über den Sommer, Herbst so. Und dann im Winter hat man aber seine Ruhe gehabt eigentlich. Und das ist leider nicht mehr der Fall. Also da gibt es wirklich viele, viele wissenschaftliche Studien, die gezeigt haben, dass die Zecken ganzjährig vorkommen bei uns. Und vor allem diese Wiesenzecke, die ja so fies ist, weil sie Hundemalaria überträgt, die ist sogar auch noch relativ kälteresistent. Das heißt, die ist schon ab 4 Grad ist die unterwegs. Und auch wenn es nachts gefroren hat, das macht ja auch nichts aus. Und wenn man jetzt mal so überlegt, die letzten Winter eigentlich...
War nicht so kalt.
War nicht so kalt, genau. Und dementsprechend kommen eben diese Zecken halt auch das ganze Jahr über vor. Das heißt, das eine, was ganz wichtig ist, dass man wirklich das ganze Jahr davor schützt. Und das ist auch was mir wichtig ist, nicht erst, wenn ich die erste Zecke am Tier sehe. Weil das ist dann schon leider zu spät. Es gibt da auch Studien, wo man Tiere untersucht hat, die, also ganz normale Tiere, die von privat gehaltenen Haushalten quasi kamen, wo der Tierhalter mit dem Tier wegen was ganz anderem beim Tierarzt war und man hat quasi im Zuge dieser Studie das Tier noch auf Zecken untersucht. Und tatsächlich kam da am Ende raus, dass im Durchschnitt diese Zecken, die von den Hunden abgesammelt wurden, länger als 3 Tage schon am Tier waren zu der Zeit. Im Durchschnitt. Also da gab es welche, die viel länger waren und natürlich ein paar, die vielleicht kürzer waren. Und jetzt ist das Problem, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, dass diese ganzen Krankheiten, über die wir jetzt erzählt haben, immer erst nach einer gewissen Zeit übertragen werden. Das heißt, die Zecke sticht und dann dauert es je nach Krankheit eine gewisse Zeit, bis dann diese Erkrankung übertragen wird. Und das ist das Geheimnis im Schutz, dass wenn ich die Zecke vorher um die Ecke bringe, dann kann sie auch die Krankheit nicht mehr übertragen. Das heißt, im Fall von der Babesiose sind das mindestens 48 Stunden. So lange muss die Zecke saugen, ungestört. Und dann überträgt sie in der Regel die Erkrankung. Das heißt, in diesem Fall, in dieser Studie, wo es im Durchschnitt 3 Tage war, hätten alle Zecken, die da irgendwas gehabt hätten, diese Krankheiten übertragen können. Und deswegen ist es ganz wichtig, nicht erst, wenn ich die erste Zecke sehe, weil diese Studie zeigt, obwohl wir alle unsere Tiere sorgfältig absuchen am Spaziergang, je nachdem, wie auch das Fell des Tieres ist, ich schaffe es nicht, diese Zecken mit bloßem Auge alle zu 100% zu finden.
Gerade meistens auch so lange Fell, ne?
Genau, die sind dunkel. Wenn das Fell noch dunkel ist, ist es fast unmöglich. Und vor allem diese jungen Zeckenstadien, die auch mal auf dem Hund sein können, die sind auch mini klein. Also die sind noch kleiner als so eine normale Zecke, noch schwieriger zu erkennen. Und wenn ich die ja sehe, dann ist es ja meistens, wenn ich beim Streicheln irgendwie so ein Bobbel bemerke. Und dann ist die Zecke aber leider wahrscheinlich schon so 4, 5, 6 Tage dran gewesen. Und das ist dann zu spät leider. Und deswegen ist wirklich wichtig, da das ganze Jahr einen prophylaktischen Schutz zu betreiben. Und da sind sich alle Experten, alle Welt quasi einig. Das heißt, da kann ich mich eigentlich fast gar nicht in das setzen. Und die nächste Frage ist dann natürlich, wie mache ich das?
Also genau.
Wenn man sich jetzt einig ist, okay, ganzjährig ist schon mal die Grundvoraussetzung. Wie schaffe ich das? Dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, es gibt auch verschiedene Wege, die zum Ziel führen. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, das eine ist der goldene Weg und alles andere ist blöd, sondern man muss individuell gucken, wie es für einen selber passt, wie das für den Hund am besten passt, was ich da eben machen kann. Hauptsache ist eben das ganze Jahr. Das heißt, es gibt da, wenn man jetzt mal so chronologisch sieht, was so als erstes auf dem Markt eingeführt wurde, sind das diese klassischen Zeckenhalsbänder, die man so kennt.
Nana hatte auch welche, ne? Oder eins?
Unter anderem, ja. Unter anderem.
Erinnere ich mich noch dran, war immer so weiß, ja, ne?
Genau, so weiß-grau sind die so in der Regel, die dann eben da angezogen werden und die auch relativ lange meistens halten, je nachdem, aber die halten in der Regel schon so 5 bis 6 Monate, wirken eben dadurch, dass der Wirkstoff ist in diesem Halsband gebunden und über die Reibung am Hals wird der Wirkstoff dann kontinuierlich freigesetzt und verteilt sich dann über den Fettfilm des Hundes auf dem ganzen Hund und dann kommt quasi die Zecke und wird dann abgeschreckt oder auch am Ende abgetötet. Das gleiche Prinzip gibt es auch als, was wir alle, glaube ich, kennen, diese Spot-Ons. Das heißt, ich tropfe dem Hund was in den Nacken. Das verteilt sich dann auch über diesen Fettfilm und funktioniert am Ende genauso. Da ist die Wirkung meistens dann etwas kürzer, also je nachdem 2 bis 4 Wochen so in der Regel. Das heißt, da muss ich dann, wenn ich jetzt überlege, ich will 12 Monate damit schützen, muss ich schon ganz häufig was drauftropfen auf den Hund.
Häufig, ja.
Am Ende, genau.
Und der Hund muss auch stillhalten können.
Der Hund muss auch stillhalten können, genau. Das kommt noch dazu. Wichtig ist eben, dass ich da wirklich auch die Haut treffe. Wenn ich jetzt irgendwie so einen Border Collie habe oder sowas und den ganz oben auf den Nacken quasi, das träufel, das schafft es gar nicht bis zur Haut runter Das heißt, sie muss wirklich das Fell scheiteln und da auf die Haut das Ganze auftragen. Das ist ganz wichtig. Das sind beides Möglichkeiten, die eben so von außen wirken, also auf dem Hund. Und dann gibt es auch noch Präparate, die es auch als Spot-on gibt oder auch als Kautabletten, die ich quasi wie ein Leckerli dann im Fall von den Kautabletten dem Hund gebe und die wirken dann von innen heraus. Das ist so systemische Wirkung, nennt sich das. Das heißt, der Wirkstoff wandert dann ins Unterhautfettgewebe, sitzt dann dort und wenn die Zecke eben zusticht, dann wird sie da dem Wirkstoff ausgesetzt. Hat mehrere Vorteile, weil zum einen ist es egal, ob mein Hund zum Baden geht, also in den Pool springt oder in den See oder wie auch immer, oder ich ihn baden muss, weil er sich eingesaut hat. Da kann nichts abgetragen werden, was bei den anderen schon ein Problem ist, weil das sind ja fettlösende Wirkstoffe, weil die sich über den Fettfilm verteilen, müssen sie ja sozusagen, sind sie fettlöslich. Das heißt, wenn ich da ein Shampoo nehme, ist das alles einmal weg. Das heißt, da habe ich eine Fehlerquelle oder eine Lücke im Schutz eventuell. Bei den Sachen, die von innen wirken, da ist, kann ich den Hund 20 Mal am Tag in die Badewanne schmeißen. Das wird dem Hund zwar nicht gefallen, aber die Wirkung ist danach noch die gleiche. Und es verteilt sich auch überall gleich natürlich. Also zwischen den Zähnen, Ohren, Schwanzansatz und so weiter, wo vielleicht auch mal Zecken sitzen. Auch da ist dann eben Wirkstoff. Und die wirken in der Regel so 4 bis 12 Wochen, je nachdem, was für eine Tablette es gibt. Und dann gibt es mittlerweile auch Injektionen. Das heißt, die werden dann wie eine Impfung quasi unter die Haut gespritzt, der Wirkstoff, und hält dann auch da eben eine ganze Zeit lang.
Ach krass, es gibt jetzt sozusagen eine Art Impfung, ja, für Hundezeckenimpfung.
Genau, es ist, also das muss ich jetzt als Tierarzt sagen, es ist keine Impfung, weil eine Impfung funktioniert, ihr wisst es ja anders, weil das über das Immunsystem läuft, aber es ist vom Gefühl her wie eine Impfung, weil das Tier kriegt eine Spritze und ist längere Zeit geschützt, ja.
Okay, sehr spannend. Glaubst du, es gibt irgendwann dann eine richtige Impfung, wie wir sie auch haben, also ja zumindest gegen Borreliose?
Gibt es teilweise tatsächlich schon. Es gibt gegen Borreliose Impfungen, die aber leider nicht ganz gut funktionieren beim Hund, weil das andere Stämme sind quasi. Das heißt, man muss natürlich immer dann sehr genau gegen die Borrelien schützen, die bei uns auch vorkommen. Das heißt, es müssen dann ganz lokale Impfstoffe sein. Aber da gibt es in der Zukunft bestimmt ganz viele Möglichkeiten, Impfungen, oder ich habe mal auch einen ganz spannenden Vortrag gehört. Da ging es darum, das kennen wir, glaube ich, alle, und bei Hunden ist es ja auch so ähnlich, dass manche Leute haben ganz viele Zecken oder auch Mückenstiche und andere haben gar nichts.
Ja, stimmt.
Und das liegt tatsächlich am, ich will's, ja, am Ende ist es quasi der Geruch des Körpers, aber es sind genau genommen die Bakterien, die wir auf der Haut haben. Und das weiß man mittlerweile, dass die Bakterienzusammensetzung auf der Haut entscheidet, wie attraktiv ich für die Parasiten eben bin. Also ob ich für die quasi unangenehm, ja, ob es jetzt riechen ist oder ob die mich unangenehm
Ich
wahrnehmen
glaube, ich will dann
oder halt
stinken.
eben nicht.
Ich will dann so richtig
Naja,
stinken.
heißt stinken die stechen? Oder heißt stinken sie stechen nicht?
Das stimmt, ja.
Es hat nichts, ob man jetzt einen Körpergeruch hat oder nicht, sondern es ist wirklich diese Haut, das Hautbiom, also die
Genau.
Hautbakterienzusammensetzung. Also
Also
es
ich glaube, das
liegt
ist das, was Mareike sagen wollte.
ja,
Hast,
genau.
also haben wir mehr Bakterien und sie stechen vermehrt oder haben wir möglichst wenig Bakterien, damit sie uns nicht stechen?
Also ich will
Es
nicht für
kommt.
die, ich will nicht für die Menschen stinken, sondern ich will
Ich
für
weiß
die, wenn
nicht.
dann stinken, falls stinken das
Genau.
Richtige ist.
Also es ist
Ansonsten
quasi
nehme ich nicht
die
stinken.
Zusammensetzung. Es ist nicht die Menge, sondern welche Bakterien man
Ja,
quasi hat.
super
Also
spannend.
das ist dann quasi auch was für die Zukunft, wo man eventuell durch irgendwelche Prä- oder Probiotika sein eigenes Hautbiom so verändern kann, dass man unattraktiv wird für die Zecken. Das ist noch wirklich jetzt in den Kinderschuhen, aber das wäre sowas, was vielleicht irgendwann, wer weiß, in 10, 20 Jahren die neueste Methode ist, um gegen Parasiten zu schützen.
Ist ganz witzig, weil bei uns zu Hause können wir das echt beobachten. Also Steffen hat am Tag 4, 5, 6 Zecken.
Ehrlich?
Ich 0. Ich habe am Tag 5, 6, 7 Mückenstiche. Steffen 0. Das heißt, wir sind komplett konträr. Das heißt, wenn wir zusammen losgehen, kann ich mir sicher sein, ich habe keine Zecke. Und er kann sich sicher sein, er hat keine Mücke. Ja, das ist total skurril.
Ja,
Ja.
Wahnsinn.
Das passt ja genau dazu, dass wir einfach unterschiedliche Bakterienstämme auf auf der Haut haben und dass natürlich unterschiedliche Arten von Parasiten einfach auch toll finden, ne?
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja,
War
witzig.
crazy. Habe ich auch so noch nicht gehört, Kilian. Also ich lerne hier heute sehr, sehr viel in dieser Folge. Ich bin dir sehr dankbar.
Sehr schön, das freut mich.
Kian, in unserem Vorgespräch hattest du ja gesagt, wir können ja auch noch mal so ein paar Mythen checken, die sich immer noch so ganz hartnäckig halten. Eins hast du ja auch schon angesprochen, dass Zecken eigentlich nur im Sommer oder wenn schön Wetter ist vorkommen, aber durch die warmen oder wärmeren Temperaturen, die wir durch den Klimawandel haben, halt eigentlich ganzjährig da sind. Aber was ja sich auch immer noch, finde ich, ultra hartnäckig hält, ist, dass Zecken von den Bäumen fallen.
Ja. Also das ist komplett unwahr. Zecken sind eben am Boden beziehungsweise halt auf den Grashalmen. Das heißt, die klettern nicht auf Bäume hoch. Da muss man keine Angst haben, sondern eher im hohen Gebüsch. Da kriege ich Zecken.
Naja, okay. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor, wenn die auf so einen Apfelbaum drauf krabbeln und da kommt einer und dann lassen die sich mit so einer Arschbombe runterfallen.
Ja, manchmal muss man sich das bildlich, glaube ich, vorstellen. Dann merkt man, wie
absurd das ist.
Ja, schon, ne? Aber oft hat man sie ja auch eher an den Beinen so, ne? Ich meine, klar, wenn man irgendwie liegt oder sowas in der Wiese oder
klar,
sowas,
dann
kann das auch vorkommen, aber oft, gerade wenn man mit dem Hund geht, dann irgendwie auch
streift man sie halt ab.
Streift man sie halt ab, ja. Und dann sind sie ja eher an den Beinen. Ja. Ich habe noch aufgeschrieben, infizierte Zecken gibt es nur in bestimmten Regionen.
Ja, das stimmt natürlich auch nicht. Das heißt, potenziell muss ich bei jeder Zecke, die man hier hat, könnte mit irgendwas infiziert sein. Wichtig ist natürlich, erstens haben wir ja schon gesagt, ganzjährig zu schützen, aber auch wenn ich dann eine sehe, die natürlich gleich wegzumachen. Und es kann natürlich, es gibt regionale Unterschiede. Es gibt vielleicht Bereiche, wo die Zecken dann noch mehr Erreger haben als im Durchschnitt und andere vielleicht, wo sie weniger haben. Aber im Grundsatz kann jede Zecke eben etwas übertragen.
Und das ist jetzt so ein bisschen aus der Hausmittelchen-Sache und auch gar nicht so bei Zecken, aber hier steht, Knoblauch wirkt gegen Würmer und Flöhe.
Also bei diesen Hausmitteln, da kann ich mich jetzt vielleicht in irgendwelche Nesseln setzen.
Nee, du kannst es, glaube ich, wenn du noch Kokosöl und Bierhefe für Hunde dazufügst und Bernsteinketten.
Ja, es gibt ja wirklich nichts, was es nicht gibt.
Sehr charmant ausgeschöpft.
Also für mich muss man grundsätzlich unterscheiden, was das für Mittel sind. Es gibt natürlich alles, aber wichtig ist, dass der Hund durch einen professionellen Schutz bekommt. Das bedeutet ein zugelassenes Arzneimittel. Das ist im ersten Moment, wo viele auch immer sagen, das ist alles diese böse Chemie. Ich will, dass der Hund keine Chemie am Körper hat, aber am Ende bedeutet, dass es zugelassen ist, wirklich ein Qualitätssiegel. Weil es heißt, es wird sehr, 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 sehr streng auf die Sicherheit geprüft, also was für Nebenwirkungen macht es, ist es verträglich und so weiter, aber auch auf die Wirksamkeit, also macht es das, was es machen soll, nämlich die Zecken abtöten. Und das ist leider das, was vielen dieser Hausmittelchen nämlich fehlt. Ein wissenschaftlicher, fundierter Faktencheck, ein Beleg, dass es hilft. Das heißt, solange das Tier professionell geschützt ist durch so ein Arzneimittel, kann man von mir aus auch noch irgendwas on top machen, wenn es dem Hund aber nicht schadet, weil das ist dann nämlich das Nächste. Es gibt leider auch gewisse Hausmittelchen, dazu zählt auch Knoblauch, die nicht so gesund sind für das Tier sogar. Also es ist nicht so, dass es sogar gar nicht wirkt, sondern auch je nachdem, wie natürlich auch die Dosis ist am Ende, auch potenziell schädlich sein kann. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, man kann viel machen, aber am Ende sollte man sich immer mit seiner Tierarztpraxis abstimmen, was ist der beste Weg für meinen Hund in meinem spezifischen individuellen Fall und sich da beraten lassen und auch vorher abchecken, bevor ich so ein Hausmittelchen gebe, schade ich damit nicht meinem Hund am Ende, vielleicht sogar mehr, als dass es hilft.
Sehr schön, Kian, hast du sehr gut gesagt. Ich habe tatsächlich noch ganz viel hier auf meinem Zettel stehen, aber ich glaube, die Folge wird viel zu lang. Kian, ich glaube, wir müssen uns noch mal für wann anders verabreden.
Immer wieder gerne.
Was hast du denn noch alles auf deinem Zettel?
Ach, ich habe noch, wir könnten noch weiter in die Zukunft der Tiermedizin einsteigen. Wir könnten noch weiter überhaupt darauf einsteigen, auf was sich praktisch Hundehalter generell vorbereiten müssen, was Tiermedizin bei ihrem Hund betrifft, immer wenn die Hundejahre immer älter werden und so weiter und so fort. Hab noch ein paar mehr Mythen rausgeholt, die nicht nur zu Parasiten sind. Also der Zettel ist lang.
Ja, cool.
Haben wir noch Stoff für eine Wiederholung?
Ja, wir haben auf jeden Fall Stoff noch für eine Wiederholung, würde ich sagen. Weil ich glaube, das war ganz schön viel Input und ich glaube, wir können das nochmal, vielleicht kannst du das auch nochmal ganz kurz zusammenfassen, Kilian. Du hast ja gerade das Wichtigste am Ende schon nochmal gesagt. Auf jeden Fall die Suche, Aufsuche des Tierarztes, des Vertrauens und dass man dort gemeinsam eine gute Strategie entwickelt. Aber vielleicht kannst du ja auch nochmal kurz zusammenfassen und auch nochmal vielleicht sagen, dass man jetzt nicht unbedingt in Panik geraten muss und natürlich weiterhin mit seinem Hund schön auch in der Wiese spazieren gehen kann, aber halt ein paar Vorkehrungen treffen muss.
Genau, am Ende trifft es ganz genau. Also Prävention ist besser als Therapie. Das ist, sag ich mal, ein Grundsatz, der für die Humanmedizin auch wie die Tiermedizin gilt. Das heißt, vorher sich überlegen, wie schütze ich mein Tier und das eben im besten Fall zusammen mit der Tierarztpraxis. Und eine Sache heute allen auf den Weg geben kann, ist eben, dass Zecken ganzjährig vorkommen und man das nicht nur in den wärmeren Monaten auf dem Schirm haben sollte.
Und es ist kein Biss, sondern ein Stich.
Und es ist wichtig, wenn ihr sie findet, sofort zu entfernen. Und wie ihr sie richtig entfernt, das zeigen wir euch auf jeden Fall auch nochmal die nächsten Tage in einem Reel, weil auch da kann man ja einiges richtig machen. Man kann aber auch so ein bisschen was beachten.
Gibt es ja auch die unterschiedlichsten Mittelchen, nenne ich es mal. Genau, von Zeckenkarte und so weiter und
Hebel,
so fort.
Hebel, Finger, Pinzette, was auch immer. Aber das zeigen wir euch dann auf jeden Fall auch nochmal in Ruhe, wie ihr das am besten entfernt.
Sehr gut.
Weil es ja einfach zu sagen, ja, man muss sich schnell entfernen. Bei vielen scheitert es ja schon daran, dass sie keine Zecke rauskriegen und mit einer Zecke dann zum Tierarzt gehen, was ja völlig okay ist. Hauptsache, dieses Ding kommt raus. Aber ich glaube, wir sind uns auch alle einig, eigentlich sollte das jeder Hundebesitzer, Katzenbesitzer oder was auch immer für einen Tierbesitzer ja auch selber können.
Schadet auf jeden Fall es nicht. Nee. Nee. Kilian, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wir haben sehr viel gelernt. Danke. Und ich würde sagen, wir freuen uns dann auf ein Comeback hoffentlich irgendwann und schauen nochmal, in welche Tiefen wir dann der Tiergesundheit abtauchen und wünschen dir jetzt erstmal noch einen sonnigen Tag. Heute ist nämlich sehr sonnig, wo wir aufnehmen und sehr heiß und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. In 2 Wochen, um genau zu sein. Und alles Weitere, wie und was und Parasiten und Zecke rausholen, dies und das, das findet ihr wie immer bei Insta, hunderunde-podcast. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr hier bei Spotify zum Beispiel auf die Abo-Glocke klingelt, sozusagen drückt, dann verpasst ihr keine Folge mehr oder uns eine nette Bewertung schreibt. Darüber freuen wir uns immer sehr und das würde uns auch wirklich helfen.
Genau, also los geht's, das Klicken nicht vergessen.
Macht's gut, ihr Lieben.
Bis dann.
Hunderunde, eine Produktion von Antenne Niedersachsen.